Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 126. Folge des MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen, Daniel.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und herzlich willkommen, Vincent.
Guten Tag.
Ich habe euch, ohne es vorher euch mal zu sagen, ein kleines Quiz vorbereitet. Die Idee ist geklaut, nämlich von der MLS-Show. Die MLS UK Show heißt es, glaube ich. Das sind zwei Briten, die einen eigenen Podcast zur MLS haben, weil sie offensichtlich in der Premier League immer Fans von den Teams waren, die richtig schlecht sind und dann irgendwann keinen Bock mehr hatten und zur MLS gekommen sind. Und diese haben in ihrer letzten Folge mit etwas sehr Interessantem angefangen. Nämlich hat der eine dem anderen eine Vita vorgelesen und der andere musste raten, von welchem Spieler diese Vita ist. Ich habe euch einen Spieler rausgesucht, weil ich die Idee tatsächlich ganz gut finde, den ihr auf jeden Fall kennt, der auch im letzten Spieltag durchaus erfolgreich war, das kann man schon mal sagen, und der auch noch Geschwister in der MLS hat, die ebenfalls dort aktiv sind. Und dieser Spieler hat zwei Staatsbürgerschaften. Einmal die Staatsbürgerschaft Guatemala und einmal die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten. Er ist aber Spieler des US Men National Team, hat dort auch schon das ein oder andere Spiel erledigt, hinter sich gebracht und spielt ansonsten seit Beginn an, seit seiner Profikarriere sozusagen, spielt er in der MLS. Er hat früher tatsächlich nur ganz normal auf unbekannterem Terrain sozusagen gespielt. Er kommt nämlich von der El Rancho High School. Natürlich, die Experten wissen jetzt sofort, wer dieser Spieler ist.
Easy.
Aber ich gebe euch noch...
Easy.
Aber ich gebe euch noch ein paar Tipps, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer eventuell wissen, welcher Spieler es sein könnte. Der Spieler hat vorher bei Washington gespielt, einem College-Team, und danach bei Crossfire, aber auch nur leihweise, ich vermute, während der Zeit, wo gerade nichts an der Uni war. Ist 2015 gedraftet worden von dem Team, bei dem er bis heute spielt. Habt ihr schon eine Ahnung, wer es sein könnte?
Zwei Brüder, hast du gesagt, gell?
Ja.
Dann würde ich mal, weil wegen Guatemala und zwei Brüder, auf Christian Roldan schätzen.
Das ist tatsächlich völlig korrekt. Perfekt. Er ist 2015 von den Sounders gedraftet worden und seitdem auch da. Eine sehr treue Seele. Und er hat am Wochenende getroffen. Ansonsten, was würdet ihr sagen? Was war so das Wochenende, wie erfolgreich war es aus eurer Sicht für die verschiedenen Teams?
Ich mache erstmal den Anfang, wo du gerade schon meine Sounders erwähnt hast. Also erstmal, Vincent, ich danke dir, dass du mir einen meiner Lieblingsspiele einfach so wegschnappst.
Du hättest es eh nicht gewusst.
Spätestens bei der Highschool hättest du es wissen können.
Ich wusste schon davor, nur ich wollte dich zu Ende erzählen lassen. Ich meine, als du gesagt hast, Brüder und... zwei Nationen, war klar, hey, es ist entweder Alex oder Christian, von daher. Nur, hätte ich das jetzt am Anfang gesagt, wäre es langweilig von Zuhörerinnen und Zuhörer gewesen.
Nächste Woche darfst du dir dann gerne mal einen Spieler aussuchen, den wir erraten
können. Gerne. Also, reden wir aber mal über meine Sounders. Beziehungsweise, bevor wir zum MLS-Splitter kommen, gab es ja unter der Woche auch noch ein US Open Cup-Spiel der Sounders. Mit B11, muss man dazu sagen, heißt unter anderem Stephen Cleveland im Tor. An sich, zur Halbzeit stand es 2-0 für San Jose. Dann glich man aus und das Ganze ging bis ins Elfmeterschießen. Und es war so ein Elfmeterschießen, wo jeder mal schießen durfte. Insgesamt sind, glaube ich, 3 Bälle nicht reingegangen. Heißt, es waren... ja... bisschen ärgerlich für die Keeper, weil die Elfmeter auch stellenweise nicht so gut geschossen waren. Heißt, Ich gehe davon aus, mit dem Stephen Fry hätte man das Ding gewonnen. Klingt zwar jetzt hart, ich will auch keinen Disrespect gegen Stephen Cleveland machen, aber er ist halt einer von drei Spielern, wo den Ball nicht versenkt hat. Heißt natürlich, ein anderer Spieler war Drew, natürlich auch von den Sounders, ergo am Ende hieß es 9-8 nach Elfmeterschießen für San Jose. Sorry, 10-9. Ich weiß nicht, ob ihr das Elfmeterschießen angeschaut?
Nee.
Ich hab's zufälligerweise angeschaut. Also ich hab deswegen auch fast ein bisschen zu spät aus dem Bett. Und bin deswegen fast ein bisschen zu spät aus dem Bett gekommen, aber war es natürlich wert. Aber ja, es ist halt der US Open Cup und drei Titel oder zwei Titel in einer Saison wäre natürlich schön, aber es war halt jetzt nicht so. Von daher gönne ich es eigentlich auch San Jose, einfach weil mir der US Open Cup eigentlich scheißegal ist.
Sehr hart. Übrigens, in der Zeit, in der das Elfmeterschießen stattgefunden hat, hat Ted Anke 15 Mathearbeiten kontrolliert. Also es hat sehr lange gedauert.
Definitiv. Gab aber auch noch ein paar andere Spiele des US Open Cups, Anne.
Ja.
Zumindest Spiele, die wir noch nicht mit reingekommen haben.
Mhm, ich gucke gerade nach, welche wir noch nicht hatten. Richmond Kickers gegen Charlotte FC ging deutlich für Charlotte FC aus. Dann mit 1-5. Das ist deshalb interessant, weil das folgende Spiel jetzt 5-1 lautet, nämlich New England Revolution gegen Cincinnati. Danach gab es den New York City FC gegen Rochester New York FC mit 3-1. Nashville und Atlanta trennten sich 3-2. Habt ihr eine der genannten Partien gesehen, zufällig?
Mm-mm. Nee. Leider nein. Ich musste arbeiten oder hatte Prüfung.
Das ist auch, also ich find's wirklich, wir haben das ja schon mal gesagt, aber ich find's wirklich schade, dass es dieses Jahr eher schwer ist, die Spiele sehen zu können. Das war definitiv auch schon mal viel, viel leichter. So, dann eine weitere Partie mit MLS-Beteiligung war Houston gegen den San Antonio FC. Dort setzte sich Houston ganz knapp mit 1-0 durch. Mit einem Tor in der 82. Minute erst. Also die Partie hätte auch deutlich länger noch gehen können. Ansonsten haben noch Cal United Strikers gegen LA Galaxy gespielt. Da gewann die Galaxy mit 2-3. Und Minnesota und die Rapids trafen aufeinander und endeten mit 2-1. Ansonsten, ich gucke gerade die nächsten Partien. Es gibt keinen wirklichen... Also ich glaube, das interessanteste Spiel dürfte noch mit sein Minnesota gegen Union Omaha, weil es quasi die Partie der Vögel sein wird. Beide haben einen Vogel im Wappen. Und vielleicht noch, könnte sehr interessant sein, Orlando und Miami. Ist ein bisschen Derby-Feeling. Oder habt ihr ansonsten noch eine Partie im US Open Cup, die euch reizen würde?
Es ist, wie gesagt, der US Open Cup, da lege ich nicht so viel Wert drauf. Klar, ich war wach zu dem Zeitpunkt, wo die Sounders gespielt haben, dann nimmst du das mit, aber ansonsten reizt es mich gar nicht. Also klar, es ist cool für die ganzen Teams aus den unteren Ligen, aber allein die Tatsache, dass viele Teams mit der BLF auflaufen, zeigt für mich eigentlich, dass er generell wenig Stellenwert hat bei MLS-Teams.
Obwohl ich das eigentlich als sehr schwierig empfinde. Das ist für mich ein schwieriges Verhalten von den MLS-Teams, weil der US Open Cup ist einfach der älteste Cup im amerikanischen oder im US-amerikanischen Raum in Sachen Fußball. Und der ist eigentlich wichtig. Und es ist eigentlich ein Cup, finde ich, den man wirklich ernst nehmen sollte, weil du da auch mal auf Teams treffen kannst, auf die du sonst nie treffen kannst. Und vor allem, weil du da auch mal Sachen ausprobieren kannst, die du vielleicht in der Liga nicht ausprobieren würdest. Klar, du kannst junge Spieler einsetzen. Das ist völlig okay, dass man dann auch mal Spieler nimmt, die nicht immer in der Startelf sind. Aber wenn du da nahezu komplett mit der B-Elf aufläufst, das finde ich schon ein bisschen respektlos. Den anderen Teams gegenüber auch.
Ich bin da ganz bei dir, weil das Problem ist halt, klar, du kannst mit einem Ersatzkeeper spielen, das sage ich ja nichts, oder auch mal mit ein bisschen rotieren, aber
genau.
Zum Beispiel wie die Sounders, komplette B-Elf, Ausweichstadien und, was da viele Teams machen in den Runden, zeigt halt für mich das Problem, weil halt einfach der Pokal ist an sich was Geniales. In Deutschland liebe ich den DFB-Pokal einfach, weil er nicht nach den Gesetzen geht, wie eine Bundesliga oder eine zweite Liga geht, sondern einfach seine eigenen Geschichten schreibt. Da gibt's, wenn man ein Amateurteam Vierte- oder Fünftligist von Bundesligist raushaut. Aber das gehört dazu. Und in der USL gibt's es zwar auch, aber du hast halt trotzdem eher so eine B-Elf. Da ist der Reiz komplett anders. Weil halt einfach vielleicht auch die Spanne zwischen Profi- und Amateurteams viel größer ist. Das weiß man ja nicht genau. Aber ich würde mir da wünschen, dass die Teams einfach sagen, hey, wir haben jetzt ein Pokalspiel und wir möchten am Ende die Trophäe in den Himmel heben. Warum denn also nicht den Ehrgeiz haben, auch mal ein paar Spieler mehr spielen zu lassen? Klar, dann sind vielleicht 4, 5 Spieler oder 6 Spieler am Wochenende K.O. und können nur eine halbe Stunde oder so spielen. Aber das ist eine Doppelbelastung, damit musst du umgehen. Weil in den USA ist ja die Athletik, sag ich jetzt mal nochmal andere als zum Beispiel jetzt in der dritten Liga oder so. Von daher kann man auch in meinen Augen diesen Ehrgeiz haben, um im Pokal alles zu geben. Weil, wie du auch gesagt hast, für andere Teams aus der USL, die jetzt zum Beispiel gegen, ja, nehmen wir gerade die Sounders spielen, und dann kein Stephen Fry spielt, kein Christian Roldan, Nicolas Ludero, wo ist denn da der Reiz? Da willst du ja auch als USL-Team gar nicht so wirklich kämpfen, weil warum alles geben, wenn du nicht gegen die Spieler spielst, die den Verein tragen?
Gut, bei den Sounders kann ich es sogar nachvollziehen, weil da jetzt quasi eine Dreifachbelastung war, in einem relativ kurzen Zeitraum. Das ist das einzige Team, wo ich sagen würde, das ist okay, dass man da mit einer zweiten Mannschaft aufgelaufen ist, weil da natürlich die Spieler erstmal so eine gewisse Regeneration brauchen und die Saison läuft für die Sounders jetzt nicht so ideal. Da verstehe ich das, dass man den Fokus woanders drauf legt. Bei anderen Teams dagegen kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. DC United war ja so ein schönes Beispiel, die dann gegen die Red Bulls mit einem B-Team aufgelaufen sind, was einfach gar keinen Sinn ergeben hat. Und dann ist das auch so ein bisschen sinnlos. Und ich würde sogar behaupten, dass die Spanne zwischen den Amateurspielern und den Profispielern gar nicht so extrem weit ist. Das Problem am US Open Cup ist aber, dass die MLS-Spieler einen massiven Vorteil bekommen, indem sie erst in der zweiten oder dritten Runde, ich glaube in der zweiten ist es, erst dazustoßen und davor gar nicht. Und klar, du musst erstmal in den unteren Ligen, weil es einfach sehr viele Teams sind, musst du erstmal aussortieren. Die treffen also erstmal untereinander aufeinander. Und danach geht es dann quasi in den eigentlichen Wettbewerb. So ist es ja beim DFB-Pokal genauso. Und dann sollten aber meiner Meinung nach alle Teams von Anfang an mit dabei sein. Das heißt, ab Runde 1, wenn klar ist, welche Amateurteams zum Beispiel es weitergeschafft haben, dann sind da auch die MLS-Teams dabei und alle USL-Teams. Und das ist zurzeit halt noch nicht der Fall, deswegen macht es da, finde ich, sogar noch weniger den Reiz aus und macht es noch uninteressanter, weil mich diese Partien zwischen MLS-Teams jetzt nicht so sehr meistens interessieren im US Open Cup, einfach weil man die Partien regelmäßig sieht. Aber viel interessanter sind eben die Partien, wo die MLS-Teams mal aus Teams oder oft Teams aus der NISA oder aus der USL treffen und das dann ein ganz anderes Feeling auch ist, auch vor allem für diese Teams. Übrigens, witzige Geschichte zu den Red Bulls. Sie haben jetzt das Heimrecht und spielen gegen Charlotte FC. Und sie werden nicht in der Red Bull Arena spielen, sondern im MSU Park. Das ist die Heimstätte der Red Bulls 2. Aus einem ganz simplen Grund. Man hat vor 2 oder 3 Jahren, zu der Zeit war meines Erachtens nach gerade der US Open Cup sogar ausgesetzt aufgrund der Pandemie, hat man einen Vertrag mit dem örtlichen College gemacht, dass die an diesem Tag eine Feier dort, ich glaube, es ist eine Abschlussfeier, dort in der Red Bull Arena machen dürfen. Das heißt, die Arena ist deswegen vergeben und deswegen musste man ausweichen auf den MSU Park.
Aber ist die nächste Runde nicht auch außerhalb der Red Bull Arena? Oder habe ich das falsch interpretiert?
Ne, genau, sie spielen nicht zu Hause in der Red Bull Arena, sondern sie spielen quasi bei den New York Red Bulls 2 zu Hause.
Ja, das ist ja klar, das war jetzt in der Runde, aber in der nächsten Runde, dachte ich.
Oh, das weiß ich nicht. Das ist ja, steht, glaube ich, noch gar nicht fest, wer da wo spielt.
Okay. Dann hab ich das, egal, streich mal's.
Ansonsten, habt ihr noch was zum US Open Cup?
Nee,
Um auch noch etwas in den Take zu sagen, nein.
Wunderbar, dann machen wir eine kurze Pause. Vincent macht jetzt mal 10 Kniebeugen und dann hören wir uns gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinen Sportpodcast.de.
1, 2, 3, 4.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Acht. Neun. Zehn. Puh. Fertig.
Sehr gut. Ich bin stolz auf dich.
Danke.
Vincent, wo wir schon bei dir sind, was ist dein Lieblingstier?
Ein Zebra.
Oh, sehr gut. Ich glaube, dein Lieblingstier ist letztens durchs Stadion geritten, kann das sein?
Ja, das habe ich auch gesehen. Das hat mich total gefreut. Endlich. Das hat keinen Bock mehr auf Zoo gehabt, ist abgehaut und erstmal schön ins Stadion.
Erzähl uns doch mal bitte die ganze Geschichte.
Also, es war einmal vor langer, langer Zeit in einer kanadischen westlichen Provinz namens Vancouver. Und, ach egal, das war Vancouver gegen San Jose und, das war ein gutes Spiel, 3-3 ging es aus. Und wenn man die Highlights geguckt hat, das erste Highlight kam, glaube ich, in der 44. oder 49. Sehr spät. Aber danach ging es wirklich rund. Ich glaube, in der 44. Und dann in der 52. fiel dann das erste Tor auch schon von Lucas Cavallini. Und als er dann hinterm Tor so rumrannte, zum Torjubel, sieht man plötzlich im Hintergrund einen Zebra ohne Kopf, der wurde leider abgeschnitten, aber Hände und Füße sah man. Und da musste ich erstmal lachen. Beim dritten Mal gucken habe ich dann gesehen, dass es eine Dame in einem Zebra-Onesie war. Aber ich fand es trotzdem sehr gut. Ja.
Na gut, Tiere in MLS-Stadien sind ja auch keine Seltenheit. Wo war es? Ich glaube, bei Miami war es mal eine Eule gewesen. Bei DC United waren es früher im RFK Stadium waren es regelmäßig Waschbären. Was hatten wir noch? Es gab schon mehrere Tiere. Ach, Katzen gab es zwischenzeitlich schon.
Ja, Tauben gab es doch auch schon. Ja. Kinder gab es auch schon. Ach, das sind keine Tiere.
Otter gab es auch schon, zumindest in Ottawa.
Wow.
Alter.
Okay. Ja. Aber faszinierend an diesem Spiel war wirklich, in der ersten Halbzeit gab es einen relevanten Torschuss und in der zweiten Halbzeit gab es ein 3-3. Was ist denn da passiert?
Ich glaube, die Abwehr, so die zwei Abwehrreihen und mit Florian Jungwirth, die haben sich irgendwie wieder zum Kaffeetrinken verabredet. Ich glaube, das ist so ein neuer Trend jetzt in der MLS. Hat sich durchgesetzt, die Stürmer haben dadurch freies Spiel gehabt. Und dann hat erstmal ja San Jose auf 2-1 hochgearbeitet, in der 62. und 73. Minute. In der 75. gab es dann ein 2-2. In der 81. dann das 2-3, wieder Ebo Bisse mit dem Doppelpack für die Quakes. Und dann in der 90. hat dann Godoy noch das 3-3 gemacht. Und Cavallini hatte in der letzten Sekunde sogar noch das 4-3 auf dem Kopf. Köpft aber um Zentimeter neben dem Pfosten, richtig ärgerlich. Das wäre natürlich noch die Sahne auf der Torte gewesen für die Heimfans.
Aber wie er dann den Rasen verprügelt hat. Also ich hatte schon Mitleid damit.
Ja, der arme Kunstrasen, der kann doch da auch nichts dafür.
Der braucht auf jeden Fall jetzt erstmal Urlaub.
Absolut.
Der Rasen.
Ja. Na, Mann.
Aber wo wir übrigens schon bei einem Spiel mit relativ vielen Toren sind, Miami gegen DC United. Erstmal in dem Club der Teams, die eine 2-Tore-Führung aufgegeben haben, um dann am Ende nicht zu gewinnen, gibt es jetzt endlich nach längerer Pause ein neues Mitglied. Miami ist aufgenommen worden, die zuerst 2-0 führten und sich dann haben ziemlich leicht vernaschen lassen. Was mir in der Partie aber aufgefallen ist, gefühlt jeder Torschuss war dann auch ein Treffer. Also das sah teilweise wirklich furchtbar aus, wie wieder verteidigt oder ja, gehalten wurde, wenn dann gehalten wurde. Und was aufgefallen ist, alle Tore, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, waren, da ist der Ball immer flach ins Tor gegangen, entweder links oder rechts. Immer schön in die Ecke. Hattet ihr euch die Partie angesehen oder die Highlights?
Die Highlights, ja.
Zumindest die Highlights, ja.
Aber gut, Optimalfall sollte der Ball irgendwo in die Ecke gehen, dann ist die Chance höher, dass man das Tor auch trifft. Aber ja, es war schon sehr auffällig. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht das ganze Spiel gesehen, ob es da jetzt mehr Highlights gab oder Torschüsse oder versuchte Torschüsse. Aber was halt in den Highlights war, das war dann echt schon so Schuss-Tor-mäßig. Man muss aber auch sagen, fand ich jetzt, ich glaube, das Kopfballtor von Miami, von Lowe oder Löwe oder wie man den ausspricht, das war natürlich, fand ich schon sehr gut. Ordentliches Kopfballtor. Aber die anderen, ja, Dümpeltore, würde ich es mal nennen.
Ja, aber Miami schlägt sich überraschend okay gerade. Und DC versucht sich auch deutlich zu verbessern. Mal abwarten, wie beide Teams sich in den nächsten Wochen entwickeln werden. Was gab es denn sonst für Partien, über die wir unbedingt mal reden sollten?
Seattle gegen Minnesota.
Ja, was gibt's da zu erzählen?
Seattle hat mal ein MLS-Spiel gewonnen.
Naja, Heimspiel, mal wieder eine Bestbesetzung. Aber gut, erwähnen wir es, weil Anna ja vorhin Christian Roldans das schon angeteasert hat. Er hat ja zwischenzeitlich das 2:1 geschossen für die Sounders. Eher später dann Nicolas Lodero noch das 3:1 schoss. 1:0 schoss Lod für Minnesota. Ausgleich fiel durch Raul Ruy Diaz per Penalty. Von daher war es eigentlich ein super 3:1-Sieg, wo man sich nicht beschweren darf. Oder kann.
Mir ist in der Partie tatsächlich etwas aufgefallen, was eher negativ ist. Nämlich, dass die Spieler von Minnesota teilweise extrem aggressiv waren. Aber nicht aggressiv auf dem Platz in der spielerischen Art und Weise, sondern vor allem dem Schiedsrichter gegenüber. Also da waren bei zwei Spielern Situationen, wo ich als Schiedsrichter wahrscheinlich, ich glaube, in beiden Fällen war es so, dass sie die gelbe Karte bekommen hatten. Und in beiden Fällen waren sie dann extrem aggro dem Schiedsrichter gegenüber, obwohl diese gelben Karten definitiv berechtigt waren. Und wahrscheinlich hätte ich als Schiedsrichter dann direkt die zweite gelbe Karte gezogen, weil das ging da schon einfach zu weit. Gerade, ich glaube, Ariga war es gewesen, war sehr unangenehm. Also das, weiß ich nicht, das gehört einfach nicht auf den Fußballplatz, wenn man schon mit einer wahnsinnig aggressiven Haltung auf den Schiedsrichter zugeht und schon die Mimik und Gestik da ganz viel verrät. Da hat allein schon aus diesem Aspekt hat Minnesota in dem Fall durchaus verdient verloren. Beide Teams hatten auch durchaus Chancen, aber Seattle war das stärkere Team, beziehungsweise war einfach das Team, was die besten Chancen noch hatte. Und was man auch sagen muss, die Fans von Seattle waren natürlich zahlreich da, waren wieder sehr, sehr laut und haben da mit Sicherheit nochmal den letzten nötigen Push gegeben. Apropos Push, was ist denn da bei Cincinnati passiert? Die sind aktuell auf Playoff-Kurs.
Ja, keine Ahnung, was man in der Müsli getan hat. Vermutlich das gleiche Zeugs wie auch bei den Bengals. Weil die sind momentan super drauf und sind in meinen Augen keine Lachnummer mehr, sondern tatsächlich ein ernster Konkurrent für jedes Team.
Mittlerweile absolut, ja. Würde ich echt zustimmen. Vor allem, weil es halt auch so unerwartet kam. Also ich finde jetzt zum Beispiel, der Kader hat sich jetzt nicht so groß verändert. Acosta ist jetzt angekommen in Cincinnati. Der carried das Team gefühlt im Alleingang. Aber auch der Jugendtorhüter Celentano spielt echt gut. Also da haben sie wahrscheinlich ihre neue Nummer 1 gefunden. Da gab es ja auch sehr viel Rotation im Tor. Und ja, der Kader scheint sich so langsam ein bisschen eingespielt, gefestigt zu haben nach sehr langer Zeit. Und sie machen es gut, verdient. Und ich glaube, Also ich denke mir so, die Fans von Cincinnati haben es verdient, diese Erfolgswelle. Die waren immer im Stadion, auch wenn es scheiße lief und das auch zahlreich, und denen gönne ich diesen Erfolg auf alle Fälle.
Na gut, die Saison ist ja auch noch frisch, ja. Aber bisher schlagen sie sich tatsächlich überraschend gut. Sie sind quasi das komplette Gegenteil, oder anders formuliert, unsere Prognosen treffen mal wieder genau ins Schwarze, nämlich die Teams, die wir am Anfang der Saison hochgelobt hatten, sind wahnsinnig schlecht. Und die Teams, wo wir gesagt haben, das wird nichts, sind aktuell doch ziemlich gut. Aber okay, das kann sich auch noch ändern. Was ein bisschen aufgefallen ist, ich muss jetzt aufpassen, weil wenn ich zu viel Negatives über Chicago rede, dann gewinnen sie ihr nächstes Spiel. Und das möchte ich nicht bei ihrem Gegner. Aber also die Leistung von Chicago war schon nicht besonders gut. Allein schon das 1:0 für Cincinnati war noch nicht mal von Cincinnati geschossen, sondern da köpft der Verteidiger kurzerhand mal den Ball ins Tor. Vielleicht wollte er das Spiel einfach spannender machen oder so, weil ich sehe nicht so richtig, warum er das tut. Aber gut, er scheint sich damit ja wohlgefühlt zu haben. Seriöser wäre es dann jetzt noch gewesen in der Situation, dass er sich einfach über sein Tor gefreut hätte und auch gejubelt hätte. Hat er leider nicht gemacht. Und auch das 2:1 für Cincinnati. Die Abwehr von Chicago macht nicht so viel. Wie können wir denn Chicago helfen, nach vorne zu kommen aus seiner nächsten Partie?
Ich denke, wir müssen sie andauernd so lange kritisieren, bis sie einfach mal unseren Podcast hören und uns besser machen.
Und was können sie besser machen? Aus seiner nächsten Partie?
Die können sich nur verbessern. Also es schlechter geht eigentlich nicht. Ich meine, mit dem Kader, den die haben, dürfen die eigentlich nicht sowas fabrizieren. Das ist, ich sag mal, so im Deutschen würde man jetzt sagen, Arbeitsverweigerung stellenweise. Aber ich nehme sie nicht übel, sie sind nicht eingespielt, es ist halt einfach ein zusammengehaufter Würfel. Du siehst halt in Cincinnati, das hat sich über Jahre etabliert, der Kern mehr oder weniger gleich geblieben. Klar, man hat ein paar Positionen verstärkt, aber da haben die Spieler Bock zu spielen. Aber in Chicago kommst du an, denkst dir, geil, Chicago, der Name, durch Schweinsteiger bekannt, dann floppst du halt. Und dann hast du auch keinen Bock zu spielen. Das ist, glaube ich, so in Chicago der Fall.
Was mir jedes Mal bei den Chicago-Spielen auffällt, ist, dass es immer einen Spieler gibt, der mir eher positiv auffällt. Und die restlichen Spieler fallen mir entweder überhaupt nicht auf oder negativ. Und der einzige, der wirklich positiv auffällt, ist ihr Torhüter. Der jetzt in der Partie zwar eine Situation hatte, die auch aus seiner Sicht nicht perfekt lief, aber deren Ursache schon viel früher stattgefunden hatte, weil der Verteidiger passt den Ball zu ihm zurück, obwohl er eigentlich genau sehen müsste, dass sein Torhüter viel zu weit oder viel zu schlecht im Winkel steht und dazwischen ein Cincinnati-Spieler ist, der leichtes Spiel haben würde, diesen Ball abzufangen. Und genau das passiert ja dann auch. Der Cincinnati-Spieler fängt den Ball ab, als der Torhüter dann nochmal versuchen muss, sozusagen zurückzupassen. Also der Torhüter hatte in dem Moment keine großartig andere Chance, nochmal irgendwo hinzupassen. Oder vielleicht hätte er es gehabt, indem er weit nach vorne passt, aber es war sehr wenig Zeit für ihn. Von daher würde ich ihm da nur eine kleine Schuld geben. Die Hauptschuld geht in meinen Augen aber an den Verteidiger, der diese Situation überhaupt erst eingeleitet hat. Er versucht zumindest, den Ball zurück zu seinem Verteidiger zu passen. Der Cincinnati-Spieler rennt natürlich davor und holt sich den Ball. Und der Verteidiger läuft natürlich dazwischen dann noch, versucht noch zu verteidigen, aber überlegt sich dann auch nach ein paar Metern so, ach, gar keinen Bock, wirft sich auf den Boden und dann ist die Geschichte quasi auch schon erledigt. Das sind immer wieder so aufeinander kommende Fälle, die in der Verteidigung bei Chicago sehr oft auffallen. Und meistens ist der Torhüter der Letzte, der dann noch gute Situationen hat, während die Verteidigung oftmals einfach quasi nicht existent ist. Jetzt habe ich viel zu viel Negatives über Chicago geredet und werde dafür bestraft werden, ich weiß das. Wollen wir lieber über was Positives reden? Sporting zum Beispiel?
Oh ja, das ist negativ.
Nein, das ist positiv.
Wieso, der hat noch ein Testspiel.
Ja, und da hat man jetzt rausgefunden, dass man keine Verteidigung hat und dass die Verteidiger gelb-rote Karten sich abholen können. Ich finde, das ist eine spannende Erkenntnis für die Saison, für die anstehende. Das heißt.
Also, du willst mir klar machen, dass ihr weder eine Verteidigung noch einen Sturm habt.
Ja, Und das ist genial. Das hat man jetzt auch mal rausgefunden nach dem 100. Testspiel. Und ich finde, das ist...
Ja, das darf es in der Testspiele da.
Ja, eben. Und das hat gut geklappt. Und jetzt da muss man jetzt schauen, wie man nächste Woche angreift. Ob man da jetzt noch irgendwas mit dem vorhandenen Restematerial noch was Sinnvolles machen kann. Oder ob man dann jetzt im Winter ein bisschen was nachlegen muss. Also ich wäre für nachlegen, aber durchaus. Also ja, man ist erkenntnisreich.
Naja, aber ich meine, so ein 7-2 ist doch, ja.
Nochmal, wieso zwei Tore geschossen? Russell es und der Zinios?
Ja, man muss es positiv sehen, nach roten Karten steht es 1-1, das weiß ich, aber es gibt doch keine Punkte, im Gegenteil. Das ist halt schon ein bisschen ärgerlich, Vincent.
In der Fairness-Tabelle sind wir jetzt ganz oben, das ist doch super. Und Felipe Hernandez hat zwei Vorlagen gemacht, der ist krass. Wir haben einen guten ZM, also das heißt, der ist nächstes Jahr auch weg.
Ja.
Ich liebe diesen Sarkasmus.
Auf jeden Fall fällt bei Sporting auf, das muss man auch positiv erwähnen. Sie sind trotz ihrer Situation bisher immer mit 11 Spielern angetreten. Das finde ich ist auch nicht selbstverständlich. Und sie haben ja doch noch vereinzelt Leute auf der Bank sitzen. Also man weiß sich da schon zu helfen. Sie hätten sogar witzigerweise mehr Auswechselspieler auf der Bank sitzen als die Timbers.
Ja. Übrigens, die gelb-rote Karte für Kansas hat der Deutsche Robert Volodär gesehen. Also, ja, die deutsche Härte hat sich wieder ausgezeichnet.
Weil die in der MLS einfach keine vernünftige Blutgrätsche kennen.
Nee. Nicht mal die Schere.
Aber ja, bei Sporting zeichnet sich eine gewisse Krise ab. Aber die Krise hattest du eigentlich am Anfang der Saison schon so ein bisschen angekündigt.
Mhm.
Nachdem man es nicht geschafft hatte, mal Stürmer zu verpflichten oder irgendwelche sinnvollen Verpflichtungen zu machen. Und klar, dann reicht es, wenn 2-3 Verletzungen einhergehen. Und dann sieht die Saison schon ganz katastrophal aus. Und genau das ist jetzt der Punkt. Ich würde nur empfehlen, dass Sporting nicht bis zum Winter wartet, sondern jetzt in der Sommertransferphase dann eventuell schon mal zuschlagen sollte. Dürfte auch somit die bessere Zeit noch sein.
Ja, habe ich mit Winter gemeint. Für die MLS ist es ja wie in Europa die Wintertransferphase. Bisschen verwirrt.
Die MLS hat gefühlt dauerhaft.
Das stimmt allerdings. Die ist übrigens die Transferphase, glaube ich, letzte Woche geschlossen worden oder so. Also, ja. Nee, aber.
Ja, und die macht wahrscheinlich in 2 Wochen wieder auf. Das ist.
Ja, genau.
Dauert nicht lange.
Nee, aber ich guck mir gerade nochmal so den Kader an und ich denke mir so. Zum einen fallen 2 DPs aus mit Polito und Kinder die komplette Saison. Allein das ist halt schon mega ärgerlich. Und dann, wenn ich mir die Verteidigung angucke, du hast Fontas, ein Stamm-IV seit Jahren, ist halt schon 32, aber er ist echt eigentlich solide. Aber daneben ist Mirin, ich weiß nicht, der hat noch nicht bewiesen, dass er MLS-Niveau hat. Volodea hat das Potenzial, ist erst 21, grätschen kann er schon mal. Aber sonst kommt da halt in der IV nichts nach und das sind dann 3 IVs und das ist viel zu wenig, wovon nur eine wirklich gutes MLS-Niveau Stand jetzt hat. Du hast dir einen Linksverteidiger geholt, okay, passt. Das finde ich gut, du hast aber keine RVs. Susi, Legende, gut, alles klar, aber er ist halt 35 und extrem langsam mittlerweile. Für einen Kader wichtig, aber er ist halt kein Stammspieler. Duke, weiß ich nicht, viel Potenzial, aber er hat es jetzt auch noch nicht so gezeigt. Ähnlich wie Caden Pierre. Aber man hat zumindest 2 junge Spieler, die man ranführen kann. Und dann holt man sich halt so Leute wie Uri Rossell fürs ZM, wo du dir denkst, Alter, die haben bei Orlando einen Scheißdreck gerissen. Und dann holt man die wieder zurück. Du hast, der einzige gute ZM, den du hast, ist Remy Walter. Und ist auch der einzige, der richtig gut spielt im ganzen Kader. Und jetzt hat die letzten Spiele vielleicht Felipe Hernandez, auch aus der Jugend. Aber das war's. Rocco Espinosa ist halt auch schon sackalt. Und Kinder ist eben verletzt. So, und dann Stürmer. Ja gut, Stürmer. Gibt's halt nichts. Chaloy spielt Stürmer, der ist eigentlich Flügel. Dafür haben wir keinen Flügelspieler, weil der ja im Sturm spielen muss. Und sonst musst du mit Kyrie Sheldon im Sturm spielen. Ja, gute Nacht, weißt du? Super Kader. Wahnsinn. Und ich habe jetzt gefühlt alle Spieler aufgelesen, die es gibt.
Ja.
Man kann noch Vunjovic dazu tun, einen Stürmer, den man sich aus Montenegro ausgeliehen hat, der erst ein Tor im US Open Cup geschossen hat, auch nichts gerissen, und dann gibt's halt noch Johnny Russell, der solide spielt. So,
Johnny Russell ist, glaube ich, zurzeit auch der Topscorer von Sporting.
Ja. Ja.
Muss man ihm anerkennen.
Die einzigen, ja, wie gesagt, die einzigen zwei, die eigentlich gut spielen, sind Russell und Walter. Und sonst, Hernandez macht jetzt die letzten zwei Spiele nicht schlecht, aber bringt halt auch nichts. Da muss vom ganzen Team mehr kommen und nicht so zwei, drei Spieler. Und das ist halt einfach, ach, keine Ahnung. Da fehlt's hinten und vorne.
Aber immerhin, das muss man Sporting lassen. Sie bieten mittlerweile Zuschauern an, dass sie für Geld sich auf die Auswechselbank mitsetzen dürfen bei den Spielen, damit es so aussieht, als wenn sie genug Spieler dabei hätten.
Ja, vielleicht soll ich mal nach Kansas fliegen.
Auf jeden Fall, zieh einfach nur so ein Sporting-Trainingsshirt an.
Ja.
Und eine Trainingshose und du sitzt quasi schon auf der Ersatzbank. Die Chance ist gerade sehr hoch.
Ich habe auch eine erfolgreiche Fußball-Vita vorzuzeigen. Das passt schon.
So ist es, genau. Gibt es denn noch MLS-Partien, über die wir dringend reden sollten?
Eigentlich nicht. Es gab halt noch das Top-Duell Philadelphia-New York Red Bulls 1-1, aber nichts Besonderes passiert.
Ja, es gab für Philly noch ein Tor, was aber aufgrund des Videoschiedsrichters aberkannt wurde, ich glaube, aufgrund von Abseits war es. Aber ansonsten eine Partie auf Augenhöhe. Für beide Teams konnten da zufrieden rausgehen. Sie sind jetzt zwar nicht mehr Platz 1 und 2 in der Eastern Conference, was aber unter anderem auch daran liegt, dass die anderen Teams zum Teil ein Spiel mehr haben als sie.
Was man auch noch anmerken muss, finde ich, was stark ist, Montreal hat ja auch wieder gewonnen, die sind mittlerweile Zweiter im Osten. Also die sind auch richtig stark drauf, vor allem Mihailovic. Ja, da kann man auch gespannt sein, was die jetzt noch zaubern werden am Doppelspieltag. Ich glaube, Donnerstag und am Wochenende wird ja gespielt jetzt.
Ansonsten gab es noch die Partie LA Galaxy gegen den FC Dallas. Und zwei Sachen sind mir da aufgefallen. Zum einen, Chicharito war schon wieder am Meckern. Ich glaube, in einer Situation, wo er der Meinung war, der Ball war über der Linie und das müsste doch ein Tor für LA Galaxy sein. War er nicht. Also man sieht es auch aus der Kameraperspektive, die die MLS bietet, eigentlich ganz gut, dass der Ball nicht vollumfänglich die Linie überschritten hatte. Von daher war die Diskussion ein bisschen nervig, die er da schon wieder anzetteln wollte. Und zum anderen gab es einen Spieler, der endlich mal ein bisschen dafür gesorgt hat, dass man ihn sympathisch finden kann. Nämlich eine DC United-Legende, der seit diesem Jahr für den FC Dallas spielt, nämlich Paul Areola. Er hat ein Tor gemacht, das 2-0 war es, glaube ich, und zog danach ein Shirt nach oben, auf dem stand Fuck Cancer.
Halt, stopp.
Oh.
War doch Luciano Acosta von Cincinnati, der auch bei DC gespielt hat. Oder?
Nee, Areola hat auch dort gespielt.
Aber hat nicht Acosta das T-Shirt hochgezogen?
Nee.
Sicher, dass es Areola war?
Ja, ich habe das Foto vor mir.
Ah, okay. Ja gut, dann hab's ich verwechselt.
Und er schrieb bei Twitter, nee, nicht bei Twitter, bei Instagram, schrieb er zusätzlich noch dazu, dass quasi diese Geste auch mehr als nur ein bisschen bedeutet. Und dass er sozusagen alle auffordert, würde ich nicht sagen, weil es der falsche Begriff wäre, aber dass er alle dazu aufruft, weiter zu kämpfen und niemals aufzugeben. Sehr schöne Geste in einer Zeit, wo viele dazu neigen, ihr Shirt immer auszuziehen nach einem Torjubel. Er hat es nicht gemacht, er hat das Shirt nur hochgezogen und darunter wenigstens mal eine gute Botschaft, um anderen da auch nochmal Kraft zu geben. Ich vermute, ohne es genau zu wissen, dass sie eine Making a Wish-Kampagne gerade hatten und er da wahrscheinlich ein Kind getroffen hat oder vielleicht hat er auch im Familienkreis etwas. Aber auf jeden Fall stand da mit Sicherheit eine Geschichte hinter, die uns noch nicht bekannt ist. Habt ihr ansonsten noch was?
Nöp.
Nee.
Dann würde ich sagen, soll es das für diese Woche gewesen sein? Wir hoffen, dass an diesem Doppelspieltag jetzt weitere Teams in den Club der Zwei-Tore-Führungsverlierer hinzukommen. Dann hört ihr uns nächste Woche wieder. Und wie immer, folgt uns auf den Social-Media-Kanälen, die es so gibt. Das heißt auf Twitter, MLS Supporters Germany und Box2Box, sowie auf Facebook, US Soccer News und auf Instagram, MLS Supporters Germany. Habt eine erfolgreiche Woche und bis dann.
Tschüss.
Bye, bye.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.